Am Beginn möchte ich kurz unser Institut vorstellen, weil das für viele vielleicht ein neues Institut ist, von dem man vielleicht noch nicht unbedingt gehört hat, das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Das haben wir, wie gesagt, in den letzten Jahren aufgebaut. 2015 haben wir unsere Arbeit begonnen. Wir haben dort im Moment drei Abteilungen, eine Abteilung Archäologie, Linguistik und Genetik, die ich leite. Und was wir dort gemeinsam haben an dem Institut ist, dass wir im Prinzip so ganz klassische Fragen aus der Menschheitsgeschichte, also aus der Geschichte oder Archäologie, mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Methoden versuchen zu beantworten. Und was naturwissenschaftliche Methoden heutzutage häufig produzieren, sind sehr große Datenmengen. Deswegen nennen wir das ein bisschen Big Data from the Past. Das heißt, große Datenmengen, Genetik zum Beispiel, Proteomik, Isotopen, computergestützte Linguistik. Das heißt, wir produzieren große Daten, mit denen wir dann Fragen beantworten wollen, wie zum Beispiel die Geschichte im Prinzip, die genetische Geschichte. Das heißt, wie sind die Menschen dorthin gekommen, wo sie heute sind zum Beispiel, indem wir zum Beispiel Genomik verwenden oder Isotopen. Wir beschäftigen uns auch mit Klimaforschung. Das heißt, wie hat sich das Anthropozän über die letzten paar tausend Jahre vielleicht sogar entfaltet. Das heißt, das Anthropozän für manche beginnt im 19. und 20. Jahrhundert, für andere beginnt es vor 10.000 Jahren, für andere vor 5.000 Jahren. Da kann man sicherlich viel drüber streiten. Aber was die Kollegen in der Archäologieabteilung bei uns zum Beispiel zeigen, ist, dass der Regenwald zum Beispiel der Amazonas, den wir immer so als so ursprünglichen Regenwald sehen, eigentlich durch Menschen seit 10.000 Jahren ganz stark modifiziert wurde und zum Teil in einigen Zeitperioden gar nicht so existierte wie heute. Das heißt, der Mensch hat im Prinzip das Ökosystem oder die Ökosysteme der Welt schon seit Jahrtausenden modifiziert und das ist halt nicht etwas, was eigentlich aus dem 20. Jahrhundert passiert ist. Deswegen das Anthropozän würden die Archäologen bei uns auch viel weiter zurückdatieren als in die letzten paar hundert Jahre. Genau, das ist im Prinzip dieses Thema. Dann schauen wir uns die Geschichte auch der Sprachen an. Das heißt, hier geht es hauptsächlich darum, wann haben sich bestimmte Sprachen entwickelt. Das heißt, wie alt sind zum Beispiel die indoeuropäischen Sprachen oder die austronesischen Sprachen? Wie sind die miteinander verwandt? Das Gleiche kann man auch für Kulturen durchführen. Und das ist ganz interessant, weil man hier in der Abteilung Linguistik im Prinzip Methoden aus der Biologie auf Sprache ummünzt. Das heißt, Methoden, die zum Teil aus der Genetik kommen, um Stammbäume zum Beispiel zu rekonstruieren, da verwendet man dann nicht DNA-Sequenzen, sondern man verwendet Sprache als Sequenz und erstellt quasi große Datenbanken und kann dann tausende Sprachen miteinander vergleichen und im Prinzip in Phylogenien, wenn man das so will, in Sprachstammbäume hereinbringen und dann zum Beispiel auch datieren, wann die sich aufgespalten haben, was auch sehr innovativ ist. Wir schauen uns auch hier die Koevolution an von Genen und Menschen. Das heißt nur zum Beispiel Laktosetoleranz, das ist für die vielen von Ihnen sicherlich ein Begriff. Wann ist die entstanden? Wie hat sie sich ausgebreitet? Und natürlich auch die Koevolution von Mensch und Pathogenen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und natürlich, und das soll das Thema halt heute sein, die Verbreitung und Diversifizierung von Mikroben, die mit dem Menschen assoziiert sind. Das kann Mikrobiom sein, also die quasi Bakterien, die in ihnen leben oder auf ihnen leben. Viele wissen das ja, wir haben so ungefähr 1,5 Kilo Bakterien in uns und auf uns. Also eigentlich das größte Organ, sagt man sogar heutzutage, sind die Bakterien, die in uns und auf uns leben. Sogar ungefähr gleich viele Zellen, also quasi bakterielle Zellen wie menschliche Zellen. Und die haben natürlich einen sehr wichtigen Einfluss auch auf die Gesundheit. Und das ist eine Sache, die wir uns durch die Zeit anschauen. Das heißt, wie sah das Mikrobiom zum Beispiel vor Hunderten oder vor Tausenden von Jahren aus? Und wir schauen uns die Infektionskrankheiten an. Das heißt, wie haben sich bestimmte Pathogene im Laufe der Zeit verändert? Ja, und dazu vielleicht ein paar Worte zu den Pathogenen. Wenn man im Prinzip zurückblickt in die Zeit, dann gehen wir heutzutage davon aus, dass ein Großteil der Infektionskrankheiten, die wir im Menschen heute finden, ihren Ursprung eigentlich erst in den letzten 10.000 Jahren haben. Nämlich sind sie häufig durch sogenannte Zoonosen vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Und das hat viel damit zu tun, dass der Mensch seine Lebensweise verändert hat. Das heißt, vom Jäger und Sammler, der in kleinen Gruppen von vielleicht 10, 20 Individuen gejagt und gesammelt hat, hat der Mensch begonnen, Landwirtschaft durchzuführen. Er hat begonnen, Tiere zu domestizieren. Und man denkt heute, dass er von diesen Tieren sehr viele Pathogene in die Population aufgenommen hat. Gleichzeitig wurden natürlich auch die menschlichen Siedlungen immer größer und viele Mikroben, viele Bakterien haben zum Beispiel den Mensch dann überhaupt erst als ökologische Nische wahrgenommen. Das heißt, als es nur ein paar tausend Menschen auf der Welt gab, war der Mensch nicht interessant für Pathogene, aber in dem Moment, wo es Millionen von Menschen gab, wird der Mensch natürlich auch interessant als ökologische Nische und der Mensch oder die Krankheitserreger können sich natürlich in der menschlichen Population dann auch sehr schnell ausbreiten. Das heißt, wenn vielleicht eine Familie hier in dieser Siedlung, die 10.000 Jahre alt ist, krank werden, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass sich der Krankheitserreger im Rest der Population ausbreitet. Das war bei Jägern und Sammlern vielleicht wie bei Neandertalern oder so nicht der Fall. Das waren vielleicht 10, 20 Individuen. Wenn die alle krank geworden sind, war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie eine andere Gruppe getroffen haben und den Erreger so von einer Gruppe an die andere weitergegeben haben. Viele von diesen Krankheitserregern, die dann in die menschliche Population übersprungen sind und dann auch menschliche Pathogene wurden, haben dann auch große Ausbrüche verursacht, die wir dann zum Teil auch aus der Geschichtsschreibung kennen. Das nennen wir dann Pandemien, wenn es jetzt, sage ich mal, auf einer kontinentalen Skala passiert ist. Und da gibt es ein paar Beispiele hier aus der Geschichte, also die Pest von Athen zum Beispiel im 5. Jahrhundert, nicht im 4. Jahrhundert, die Antoninische Pest im 2. Jahrhundert nach Christus, Justinianische Pest im 6. Jahrhundert nach Christus, die waren beide im Römischen Reich. Die eine Pandemie hat wahrscheinlich die Ausbreitung des Römischen Reiches beendet und die Justinianische Pest das Ende des Römischen Reiches besiegelt, also eine sehr wichtige, im Prinzip dann auch einschneidendes Ereignis, was den Übergang zwischen der Antike und dem sogenannten dunklen Zeitalter, dem Mittelalter darstellt. Wo wir zumindest bei der Justinianischen Pest auch wissen, dass es die Beulenpest war. Bei den anderen beiden wissen wir noch nicht, was der Erreger war. Und natürlich auch der Schwarze Tod, wahrscheinlich die bekannteste Pandemie, die sicherlich den meisten von Ihnen auch etwas sagt, die im Mitte des 14. Jahrhunderts ungefähr die Hälfte aller Europäer sind der zum Opfer gefallen und ist wahrscheinlich die größte Pandemie, die wir so kennen in der Menschheitsgeschichte. Und auch bei der gehen wir davon aus, dass es Beulenpest-Pandemie war. Nun klingt das alles so ein bisschen nach vielleicht ja, Themen aus der Vergangenheit. Ich glaube, Sie kennen wahrscheinlich niemanden in Ihrer Familie oder im näheren Umfeld, der an Beulenpest gestorben ist oder der Beulenpest im Leben hatte. Und auch Pocken sind natürlich heutzutage ausgerottet. Das heißt, diese Krankheitserreger sind vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig aktuell. Man ging sogar vor 30, 40 Jahren davon aus, und einige haben das als den größten Fehler der Wissenschaft im 20. Jahrhundert bezeichnet, dass einige Wissenschaftler in den 60er, 70er, 80er Jahren gesagt haben, dass Infektionskrankheiten am Ende des 20. Jahrhunderts keine Rolle mehr spielen werden. Weil wir haben Impfprogramme, wir haben Antibiotika, wir werden im Prinzip alle Infektionskrankheiten besiegen und wir sollten keine Forschungsgelder mehr für im Prinzip die Erforschung von Infektionskrankheiten ausgeben. Wie wir natürlich wissen, hat sich das dann doch sehr stark verändert, das Bild, vor allem in den 80er Jahren, wo neue Infektionskrankheiten aufgetreten sind. Das kennen die natürlich alle, HIV, SARS, MERS, Hunter, Ebola, Borreliose und so weiter. Nur als einige Beispiele, das sind neue Infektionskrankheiten, auf die der Mensch getroffen ist, die sich in der menschlichen Population ausgebreitet haben. Häufig auch wieder Zoonosen, zum Teil von Fledermäusen, zum Teil aber auch von anderen Tieren auf den Menschen übergesprungen. Und dann haben wir natürlich das ganz große Problem, wahrscheinlich das größte Problem in der medizinischen Forschung mit im 21. Jahrhundert. Und das ist die zunehmende Resistenz gegen Antibiotika der Bakterien, die sich immer stärker ausbreiten. Wir produzieren jedes Jahr Hunderte von Millionen von Tonnen von Antibiotika, die in der gesamten Biosphäre sich ausbreiten, die auch ja nicht verdaut werden von uns, sondern von uns wieder ausgeschieden werden, wenn wir sie nehmen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, die in Waschmitteln drin sind und überall. Und so wird es sicherlich dazu führen, dass über die nächsten 100 bis 200 Jahre wahrscheinlich alle Mikroben dieses Planeten antibiotikaresistent werden. Und dann müssen wir uns halt irgendwann überlegen, wie wir dann gegen diese Infektionskrankheiten wieder vorgehen können. Und ein Beispiel ist hier nur die Tuberkulose, die sich natürlich in den letzten Jahren wieder immens ausbreitet. Nun kann man sich vielleicht fragen, was interessiert mich jetzt an diesem Thema? Ich bin eigentlich Biochemiker, mache Archäogenetik, ich habe sehr viel an Neandertalern gearbeitet, an Mammuts, an Höhlenbären. Also ich bin eigentlich gar kein Mikrobiologe. Aber nachdem ich quasi mit den Neandertalern gearbeitet hatte, habe ich festgestellt, dass Pathogene und die Evolution von Pathogenen auch ein sehr interessantes Thema ist. Und ich habe vor allem gesehen, dass sehr, sehr wenig bekannt ist über die Evolution von Bakterien. Und das liegt einfach an einem ganz einfachen Fakt. Wir haben keine fossilen Bakterien. Ja, wir haben sozusagen keine Bakterien aus der Vergangenheit. Wir wissen nicht, wie sah ein Tuberkuloseerreger vor 10.000 Jahren aus. Wir haben keine Ahnung davon. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie sah ein früher Elefant aus, dann habe ich Knochen. Wie sah so ein Neandertaler aus, dann habe ich Knochen. Ich kann die Evolution im Prinzip von Säugetieren relativ gut verstehen anhand von Fossilien, aber anhand von Fossilien können wir leider die Evolution der Krankheitserreger nicht verstehen. Und deswegen wissen wir wenig über die frühe Evolution, über Mutationsraten. Das heißt, wir haben keine Kalibrierung der sogenannten molekularen Uhr. Und wir wissen sehr wenig über diese Wirt-Pathogen-Interaktion, das heißt, wie wurde im Prinzip der Krankheitserreger, wie hat er sich an den Menschen angepasst, auch wie hat sich vielleicht der Mensch an den Krankheitserreger angepasst. Das sind alles Fragen, die sehr, sehr schwierig sind, anhand einfach nur von heutigen Krankheitserregern in der Vergangenheit quasi zu rekonstruieren. Und deshalb haben wir vor einigen Jahren begonnen mit diesem neuen Forschungsfeld, das wir der alte Pathogengenomik nennen. Das heißt, was wir machen, ist, wir nehmen Knochen oder häufig Zähne aus alten Schädeln, die können bis zu viele 10.000 Jahre alt sein Und wir extrahieren aus diesen alten Knochen das Erbgut. Und da bekommen wir nicht nur das Erbgut der Person selbst, mit dem wir dann genetische Geschichte erzählen können und Verwandtschaftsverhältnisse beispielsweise von Neandertalern oder frühen modernen Menschen, späteren modernen Menschen mit heutigen Menschen vergleichen, sondern wir bekommen auch zum Teil die Krankheitserreger, die die Person einst umgebracht haben, beziehungsweise deren DNA in diesen Schädeln, in diesen Zähnen noch drin steckt. Und die wird dann in so speziellen Laboren aufbereitet, die DNA, wird dann mit Hilfe von diesen Sequenziermaschinen entschlüsselt. Und diese Sequenziermaschinen, das ist auch tatsächlich eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Genetik der letzten Jahre, weil die haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, diese Maschinen. Das heißt, als ich studiert habe, so vor 15 Jahren, da hat die beste Maschine am Tag ungefähr 100 DNA-Sequenzen entschlüsselt. Heute kann eine solche Maschine ungefähr 20 Milliarden DNA-Sequenzen am Tag entschlüsseln. Das heißt, der Durchsatz hat sich ver-100-millionenfacht. Damals hat das erste Genom 2 Milliarden Dollar gekostet. Heute kostet das ein paar hundert Euro. Und das ist so billig geworden, es gibt mittlerweile Firmen, da können Sie Ihre DNA hinschicken und die entschlüsseln Ihr Genom für 70, 80, 100 Euro. Ich habe das meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt letztes Jahr. Falls Sie noch nach einem Weihnachtsgeschenk suchen, es dürfte noch genügend Zeit sein bis Weihnachten. Da gibt es alle möglichen Angebote und das ist wirklich sehr, sehr günstig geworden. Also man geht mittlerweile davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich Hunderte von Millionen von Genomen entschlüsseln werden. Also allein China hat mittlerweile einen Durchsatz von ungefähr 30 Millionen Genomen, die sie pro Jahr sequenzieren können anhand ihrer Sequenzierleistung. Die sind natürlich weltführend und China wird überhaupt in den nächsten Jahren in der Genetik wahrscheinlich das dominierende Land werden, weil ich glaube, der Rest der Welt ist auch etwas verschläft, aber das ist ein eigenes Thema. Das heißt, mit diesen alten Pathogengenomen können wir im Prinzip so eine Art Zeitreise beginnen. Das heißt, wir können uns einfach gucken, wie sieht die DNA dieser Krankheitserreger in der Vergangenheit aus. Wir bekommen quasi eine Fossilgeschichte der Krankheitserreger. Wir können uns dann Mutationsraten angucken. Das heißt, wie schnell haben die sich im Laufe der Zeit verändert. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn es um Antibiotikaresistenzen geht. Wir können uns angucken, diese Interaktion zwischen dem Pathogen und dem Wirt, wie hat es sich an den Menschen angepasst. Und wir können vor allem auch herausfinden, was da zum Beispiel eine historische Pandemie verursacht. Und da habe ich dann zusammen mit 3 Gruppenleitern, Verena ist mittlerweile auch Professor in Zürich, jede Menge unterschiedlicher Pathogene uns angeschaut. Das eine war der Schwarze Tod, da haben wir relativ viel dran gearbeitet, da werde ich ja nachher dann noch drüber berichten. Wir haben uns aber auch mit dem Mycobacterium leprae befasst, das heißt, das ist verursacht Lepra und haben das quasi durch die letzten 2.000-3.000 Jahre, die ältesten jetzt kommen aus Ägypten, also von ägyptischen Mumien, die Erreger rekonstruiert. Wir haben uns auch Syphilis angeschaut aus der Vergangenheit, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, weil man geht davon aus, dass die Syphilis aus der neuen Welt in die alte Welt verschleppt wurde und hier in Europa als eine der wenigen Krankheiten, die quasi von Amerika nach Europa kam, eine große Pandemie verursacht haben. Wir haben uns auch mit Tuberkulose beschäftigt, da ging es vor allem um die Fragestellung der Tuberkulose vor Kolumbus in Amerika. Und was wir dort gefunden haben, ist, dass die Menschen, die Indianer in Südamerika, zwar Tuberkulose hatten, aber die hatten nicht die Tuberkulose, wie wir sie heute in Europa finden, sondern die hatten eine Seelöwen-Tuberkulose, Mycobacterium pinnipedii, was man heute auf der südlichen Hemisphäre in Australien, Neuseeland, Südafrika, Chile und Argentinien in Seelöwen findet und das war in der Zeit auch in Menschen und hat sich bei Menschen ausgebreitet, wahrscheinlich als Zoonose, wahrscheinlich an der Küste. Wir haben uns auch mit Salmonella enterica beschäftigt, das ist im Prinzip Typhus, Paratyphus. Das haben wir beispielsweise im 16. Jahrhundert sehr stark gefunden in den Indianern, die zum Teil ja durch diese Krankheiten, die von den Spaniern eingeschleppt wurden, dort in Mexiko dahingerafft wurden. Und was wir jetzt sehen ist, und das ist wirklich sehr spannend, das sind alles noch unveröffentlichte Daten, aber dass wir tatsächlich durch die letzten 10.000 Jahre Paratyphus als eine der häufigsten Infektionskrankheiten finden. Heute gibt es den kaum noch in China, in Südasien kommt es immer mal wieder zu Fällen, aber in der Vergangenheit war das sehr, sehr häufig. Am Ende ist es bei der Pest auch so. Wir haben heute natürlich viel weniger Tote als in der Vergangenheit. Und wir haben sogar auch aus dem Magen des Ötzi Heliobacter pylori rekonstruieren können. Das heißt, das sind ja Bakterien, die im Magen leben. Meistens haben wir nur Skelette, da haben wir keinen Magen. Beim Ötzi hatten wir natürlich mehr Glück, der war tiefgefroren, 5.400 Jahre lang. Und da haben sich diese Bakterien und die DNA der Bakterien tatsächlich noch gehalten. Die konnten wir dann auch rekonstruieren, zusammen mit den Kollegen aus Bozen. Ja, und heute soll es aber um Yersinia pestis gehen, das heißt um den Pesterreger. Dazu muss man natürlich sagen, Yersinia pestis oder die Pest ist eigentlich keine menschenangepasste Krankheit. Also es ist eigentlich kein gutes Beispiel für eine Infektionskrankheit, die den Menschen angepasst ist, sondern es ist eigentlich eine Nagetierkrankheit. Und der Mensch ist so eine Art Kollateralschaden. Das heißt, es kommt meistens zu Ausbrüchen von Pest in Nagetierpopulationen und von im Prinzip den Nagetieren, häufig dann wilde Nagetiere, wie beispielsweise Murmeltiere oder Wüstenspringmäuse oder verschiedene andere murmeltierähnliche Nagetierpopulationen, können auch Eichhörnchen sein, springen diese Erreger auf Nagetiere über, die mit den Menschen assoziiert leben. Das sind zum Beispiel Ratten oder Mäuse, und dieses Springen ist ganz wörtlich zu sehen, weil der Überträger ist der Floh. Und zwar ist es so, dass wenn ein Floh ein infiziertes Tier beißt, dann nimmt er die Bakterien, Yersinia pestis, in seinen Magen auf, und im Magen produzieren diese Bakterien einen Biofilm, das heißt eine Art Stöpsel, die verstopfen quasi den Magen von Floh. Was bedeutet, der Floh, der kann das Blut nicht mehr verschlucken, der kann das quasi nicht verdauen. Das führt jetzt dazu, dass der Floh hungert, weil jedes Mal, wenn er beißt, kann er das Blut quasi nicht unterschlucken. Und er wird wirklich verrückt. Er beißt und beißt und beißt, und jedes Mal, wenn er ein bisschen Blut ansaugt, dann kommt das Blut mit dem Biofilm in Berührung. Er spuckt das wieder aus, spuckt das quasi in den Biss rein, und dabei werden die Bakterien übertragen. Ja, und das macht er zum Teil 200, 300 Mal am Tag, weil der ist verrückt. Der ist wirklich bis zu 10, 15 Tage kann der im Prinzip hungern, und er beißt tausende Male in dieser Zeit und überträgt dann jedes Mal die Bakterien. Und so hat sich im Prinzip dieser Erreger über die Jahrtausende entwickelt. Wenn jetzt die Ratte gebissen wird, wird die Ratte krank, die Ratte bekommt auch die Pest. Ratten können zum Teil mehr Bakterien tolerieren als Menschen, aber sie werden häufig auch krank und sterben. Was für den Floh dann bedeutet, mein Wirt ist tot, ich muss mir einen neuen Wirt suchen, und wenn das jetzt keine Ratte ist, sondern ein Mensch, dann wird eventuell der Mensch gebissen, und wenn ein Mensch gebissen wird, dann kommt es im Prinzip zur Infektion. Die Bakterien werden über das Lymphsystem verbreitet, gehen meistens in die Lymphknoten, in den Lymphknoten kommt es zu einer Infektion. Die schwellen an, das ist dann im Prinzip die Beule, deswegen Beulenpest. Und vom Lymphsystem können sich die Bakterien dann im gesamten Körper ausbreiten, was dann im Prinzip zu einer Sepsis führt, zu einer Blutvergiftung und in ungefähr 60% aller Fälle zum Tod, wenn es nicht mit Antibiotika behandelt wird. Also es ist sehr, sehr hohe Mortalität bei einer Infektion, und es reicht zum Teil ein einziges Bakterium aus, um eine solche Infektion zu verursachen. Das heißt, es gibt diese drei Formen von Pest. Das eine ist die Beulenpest, wo im Prinzip sich die Bakterien dann im Körper verteilen. Es gibt auch eine septische Pest, das heißt, wenn die Bakterien zum Beispiel mit einer Nadel in den Blutkreislauf direkt reinkommen, dann würde es im Prinzip zu einer Sepsis kommen, die natürlich auch sehr häufig tödlich ist. Und dann gibt es noch die sogenannte Lungenpest. Und die Lungenpest ist im Prinzip auch der gleiche Erreger, aber da kommen die Bakterien nicht über das Blut oder über die Lymphe in den Körper, sondern über das Einatmen, das heißt Tröpfcheninfektion. Das heißt, wenn jemand Beulenpest hat, dann zersetzt sich irgendwann die Lunge, die wird nekrotisch, man hustet Lungenstückchen aus, und wenn jemand die Lungenstückchen einatmet, dann wird er im Prinzip infiziert, und das ist eine sehr tödliche Form, also Mortalität ist selbst heute noch ungefähr 95%, weil meistens, wenn die ersten Symptome auftreten, ist es zu spät, auch für Antibiotika, weil der Tod meist nach 48 bis, sagen wir mal, 55 oder 60 Stunden eintritt. Also es geht relativ schnell, viel schneller noch als die Beulenpest. Die Pest gibt es heute auch noch im Menschen, das heißt eigentlich fast auf allen Kontinenten, selbst in Europa, weit im Osteuropa, nördlich vom Kaukasus, also in der Region hier, gibt es noch Pest, allerdings in diesen Nagetierpopulationen. Im Menschen sind es nur ein paar tausend Infektionen pro Jahr. Es gibt immer mal wieder Ausbrüche. Letztes Jahr in Madagaskar haben vielleicht einige von Ihnen gehört, da gab es insgesamt 1200 Fälle, die vielleicht oder wahrscheinlich an Lungenpest erkrankt sind, also das heißt hier in der Region. Die größte Nagetierpopulation, die infiziert ist, ist im Prinzip hier in Zentralasien zu finden, aber es gibt auch Nagetierpopulationen beispielsweise im Westen von den USA. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel im Grand Canyon wandern gehen, dann sehen Sie dort ganz viele Warnschilder, die Sie davor warnen, die Eichhörnchen zu streicheln oder zu füttern, weil die Pest in sich tragen. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie das nächste Mal in den Grand Canyon fahren, nicht, dass Sie dann sich die Pest holen, wäre nicht schön. Zur Geschichte der Pest kann man sagen, dass man aus historischen Quellen große Pandemien der Vergangenheit dem Pesterreger zugeschoben hat. Und das haben wir jetzt auch, wie Sie gleich sehen werden, gezeigt, dass das tatsächlich auch molekular so bestätigt wurde. Und die erste große Pandemie, die auch sehr gut von Procopius, was so früher Geschichtsschreiber war, beschrieben wurde, ist die sogenannte Justinianische Pest, die im 6. Jahrhundert, Mitte des 6. Jahrhunderts stattgefunden hat. Wie gesagt, der Übergang von der Antike zum Mittelalter. Zweitens dann der Schwarze Tod. Das ist im Prinzip diese Pandemie wo die Hälfte der Europäer Mitte des 14. Jahrhunderts gestorben sind. Und dann haben wir die dritte Pandemie, die ist in Hongkong, hat die begonnen im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das ist im Prinzip auch die Pandemie, die dann dazu führt, dass sich der Erreger weltweit verteilt. Also der Grund, dass wir ihn heute in Madagaskar finden oder in Afrika und in Nord- und Südamerika, liegt an dieser dritten Pandemie. Das war schon eine globalisierte Welt und über Schiffe und Schiffsratten kommt die Krankheit dann im Prinzip auf alle Kontinente und breitet sich aus. Da fallen auch im Prinzip dieser Krankheit dann im 19. Jahrhundert Millionen von Menschen zum Opfer. Manche sagen, die ist immer noch, die findet immer noch statt, weil wir haben ja weltweit die Pest. Manche sagen, sie hat natürlich mit Antibiotika geendet, weil wenn man Antibiotika gibt, ist natürlich die Mortalität sehr gering. Hatte ich jetzt eben nicht erwähnt, aber dann ist sie höchstens bei 1-5%. Aber auch heute kommt es immer wieder zu Todesfällen. Also es gibt jedes Jahr Todesfälle, wo Menschen an der Pest weltweit sterben. Die erste Studie zur Pest selbst und zur alten Pest haben wir tatsächlich am Schwarzen Tod durchgeführt und das lag einfach an der Tatsache, dass der Schwarze Tod natürlich die größte Pandemie ist, die wir kennen und sicherlich auch das spannendste Thema war und sehr umstritten war, was es überhaupt für ein Krankheitserreger war, der den Schwarzen Tod verursacht hat. Wie gesagt, Mitte des 14. Jahrhunderts, 50% aller Europäer fallen der Krankheit zum Opfer. Man kann dann im Prinzip auch rekonstruieren, wie sich die Krankheit nach Europa ausgebreitet hat. Das heißt, das sind die Jahre hier, das ist quasi 1346, dann 47, 48 und so weiter. Es breitet sich wie eine Welle aus, von Osten nach Westen. Es gibt dann die ersten historischen Dokumente, die stammen aus Kaffa, das ist hier von der Halbinsel Krim. Die ist nicht nur heute umstritten, sondern die war auch schon im Mittelalter sehr stark umkämpft. Und das war damals eine genuesische Kolonie. Und die Genuesen haben hier quasi Handel betrieben, wurden attackiert von Mongolen. Die haben natürlich damals alles Mongolen genannt, was aus Asien kam. Und während der Belagerung der Stadt wurden Tote in die Stadt katapultiert. Und die historischen Aufzeichnungen sagen, dass von diesen Toten kam es dann im Prinzip zu einem Krankheitsausbruch. Die Genuesen mussten sich zurückziehen mit ihren Schiffen und haben dann auf diesen Schiffen den Krankheitserreger mit ins Mittelmeerraum, gebracht und haben ihn dann in Konstantinopel gelassen, in Messina, nach Genua gebracht und nach Marseille. Und dann hat es sich innerhalb von 3-4 Jahren nach ganz Europa ausgebreitet. Ja, und ich hatte erwähnt, es war sehr umstritten, ob das jetzt wirklich die Pest war. Das liegt einfach daran, wenn ich mir die im Prinzip Symptome anschaue, heute von der Pest, wie wir sie heute vielleicht in Madagaskar finden und früher zur Zeit des Schwarzen Todes, ist das sehr unterschiedlich. Das heißt, heutzutage finden wir nur wenige Beulen. Ich habe vorhin das Foto gezeigt, 1-2 Beulen am Körper. Dann sowas wie diese Apathie oder Depression. Wenn ich jetzt aber Bilder anschaue von der Zeit des Schwarzen Todes, dann sehe ich hier ganz viele Beulen, die sind dann überall am Körper, also nicht nur eine. Also das heißt, zahlreiche Beulen, schwarze Flecken, Durstschmerzen, Kopfschmerzen, Erbrechen, das hat man im Prinzip aus den historischen Aufzeichnungen, das finden wir halt heute nicht. Die Übertragung selbst war damals oder ist heute relativ langsam, das heißt, es gibt sehr wenig Fälle von Lungenpest, die hat sich nicht im Prinzip innerhalb weniger Jahre in den letzten 200 Jahren irgendwo ausgebreitet. Das war immer selbst in China zur Zeit der dritten Pandemie ein sehr langsamer Prozess und während des Schwarzen Todes innerhalb von 5 Jahren auf dem gesamten Kontinent. Und auch wenn keine Nagetiere zum Beispiel vorhanden waren, das ist halt auch merkwürdig, was dann eher für Lungenpest spricht, weil heutzutage, wie gesagt, das ja vom Nagetier übertragen wird. Und dann auch klimatisch, damals hat es sich im ganzen Jahr ausgebreitet, heutzutage hauptsächlich während der Regenzeit, das heißt auch da gibt es Unterschiede. Und diese Unterschiede haben im Prinzip dazu geführt, dass Historiker über Jahrzehnte sich gestritten haben, war das jetzt Pest oder war es keine Pest, war es vielleicht eine andere Krankheit. Manche haben gesagt, es war Anthrax, manche haben gesagt, es war Ebola oder ein Filovirus, andere haben gesagt, es war ein Virus, den es einfach nicht mehr gibt, werden wir nie rausfinden, weil er ausgestorben ist. Und um der Frage danach zu gehen, haben wir einfach gesagt, okay, dann müssen wir uns das einfach molekular anschauen. Wir nehmen alte Skelette aus der Vergangenheit und wir haben uns jetzt ganz spezielle Skelette hier vorgenommen. Und zwar waren das Skelette aus dem sogenannten East Smithfield Friedhof. Der ist sehr zentral in London. Das heißt, wenn Sie sich in London ein bisschen auskennen, hier ist der Tower of London, hier wäre die Tower Bridge, das ist ein altes Bild hier aus dem 16. Jahrhundert. Und hier war das East Smithfield. Und das East Smithfield war im Prinzip ein Feld im 14. Jahrhundert. Man hat da so viele Tote in der Stadt, dass man während des Schwarzen Todes die Felder rings um die Stadt in Friedhöfe umgewandelt hat, weil man einfach Zehntausende von Toten hatte und die natürlich schnell unterbuddeln musste. Man waren ja Christen, die haben sie quasi nicht verbrannt, das heißt, sie haben sie verbuddelt und haben sie dann so Reihengräben verbuddelt hier. Und da hatten wir im Prinzip Zugang zu diesen Skeletten, die man gefunden hat in den 80er Jahren, als man irgendeins von diesen großen Hochhäusern dort gebaut hat. Und da haben sie dann 500 Skelette freigelegt. Wir hatten dann Zugang zu 50 und in der Hälfte ungefähr konnten wir tatsächlich mit Hilfe von klassischer PCR die DNA von Yersinia pestis nachweisen. An der Stelle hätten wir jetzt im Prinzip sagen können, super, wir haben Pest gefunden, war wahrscheinlich Pest, also der Pesterreger ist für den Schwarzen Tod verantwortlich. Wir haben aber gesagt, wir wollen einen Schritt weitergehen Wir möchten das gesamte Genom rekonstruieren, weil die eine Sache ist zu detektieren, was da ist, die andere Sache ist aber wirklich was über Evolution zu sagen und wie sah es aus, wie sah der Bauplan aus der Pest, war dies eine andere Pest als die Pest heute, hat die sich verändert, wie schnell hat sie sich verändert, das sind Fragen, die wir im Prinzip angehen wollten. Und dafür mussten wir jetzt im Prinzip diese doch sehr stark zersetzte DNA aus diesen alten Skeletten wieder zusammenpuzzeln zum gesamten Genom. Und das ist gar nicht so leicht, weil die Fragmentlänge, also die DNA-Fragmente, die sind so 50 Basenpaare lang, das heißt, die sind ganz stark zerfallen in kleine Stückchen. Das heißt, um jetzt da so ein ganzes Genom wieder zusammenzusetzen, braucht man dann doch einiges an Geschick. Und das andere große Problem ist, dass wenn ich so ein altes Skelett nehme hier und aus dem Skelett DNA extrahiere, dann ist das eine Suppe von DNA, die von allen möglichen Organismen kommt. Ein bisschen vom Mensch selbst, ein bisschen von Bakterien aus dem Boden, ein bisschen von Pflanzen und von Pilzen und von allen möglichen Organismen. Aber nur ein ganz, ganz kleiner Anteil der DNA stammt tatsächlich vom Krankheitserreger selbst. Und das ist jetzt wirklich die große Herausforderung, wie kann ich genügend Pathogen-DNA hier rausfischen, um am Ende wieder so ein Genom zusammenzupuzzeln. Und da brauche ich Millionen von Puzzlesteinchen für. Und dafür haben wir eine Methode entwickelt, das nennen wir Capture, also das heißt Angeln, das heißt rausfischen. Das heißt, wir haben so kleine Glasscheiben, die nennen sich Arrays, das sind so kleine Glasträger, wie so ein Objektträger. Auf der Oberfläche kann man DNA synthetisieren, das macht so eine Art Tintenstrahldrucker. Da kann man Millionen von DNA-Fragmenten drauf synthetisieren und da kann man dann zum Beispiel so ein Pestgenom draufdrucken von heutigen Pesterregern und dann macht man sich die wunderbare Eigenschaft zunutze, dass DNA, wenn sie komplementär ist, das heißt, wenn sie ähnlich ist, ein AT, CG und so weiter und die sich gegenüberliegen, dann binden im Prinzip die DNA-Fragmente zusammen und quasi ähnliche Fragmente binden dann im Prinzip an die Oberfläche dieser Glasscheibe. Alles, was nicht ähnlich ist, kann dann weggewaschen werden und dann kann man das Ganze in so einer Sequenziermaschine entschlüsseln. Und das funktioniert ziemlich gut, das heißt, das war die Menge von Pest-DNA, die wir vorher, vor diesem Angeln in unseren Proben drin hatten und das war die Menge von Pest-DNA, die wir nach dem Angeln in den Proben drin hatten. Also man kann hier sehen, das ist sehr stark angereichert, das heißt, wir konnten dann tatsächlich so ein gesamtes Genom rekonstruieren, 30-fach, das heißt, wir haben jede Position 30 Mal gesehen, das heißt, die Qualität der Genomsequenz ist sehr gut und wir konnten tatsächlich von diesen Bakterien alle vier genetischen Komponenten rekonstruieren, das heißt, es gibt diese drei Ringgenome, Plasmide werden die genannt, und dann dieses große Chromosom hier, was wir im Prinzip auch komplett rekonstruieren konnten. Das heißt, wir haben ungefähr 99% des Genoms entschlüsseln können. Und was ich jetzt machen kann, als eine Analyse zum Beispiel, ist so eine Art Stammbaum. Das heißt, ich kann jetzt gucken, wie ist der Pesterreger aus dem Mittelalter, von der Zeit des Schwarzen Todes, mit der heutigen Pest verwandt. Ja, man hat bisher ungefähr 250 Pestgenome entschlüsselt von heutigen Nagetieren, auch von Menschen, die sich infiziert haben, aus Madagaskar, aus anderen Teilen der Welt. Und dann kann ich so einen Familienstammbaum im Prinzip erstellen. Ja? Das ist im Prinzip der Familienstammbaum der Pest. Haben wir im Prinzip so Außengruppen, also entferntere Verwandte und dann haben wir hier diese vier im Prinzip Zweige und da findet man ungefähr 80% der heutigen Pesterreger in diesen vier Zweigen. Die sind auch alle relativ nah miteinander verwandt, sieht man hier und auf den Fall ungefähr ja, so 60-70% der heutigen Erreger. Und die erste Frage war jetzt, im Prinzip, wo fällt der Schwarze Tod hin? Ja? Fällt der hier ganz basal? Fällt der hier irgendwo rein? Wusste man einfach nicht, hatte man wirklich keine Ahnung. Und wo wir es dann gefunden haben, und das ist vielleicht auch keine ganz große Überraschung, ist, dass er hier hinfällt. Er fällt im Prinzip an die Wurzel, ein Großteil der heutigen Stämme. Ja, fällt hier im Prinzip zwei Mutationen auf diesen Zweig hier, Zweig 1, aber hier sehr, sehr nah zu den anderen auch. Und das macht sicherlich auch Sinn, dass ein Großteil der Erreger während des Schwarzen Todes geboren wurde. Ja, also wenn man es so will, ist der Schwarze Tod ist die Mutter, wenn man es so will, der meisten heutigen Stämme. Was auch Sinn macht, weil so eine riesige Pandemie zu dieser Zeit sind scheinbar sehr, sehr viele neue Stämme dieses Erregers geboren. Die nächste Frage war dann, okay, das war der Schwarze Tod, das war eine kurze Periode, die hat nur 5 Jahre gedauert. Was wir aber wissen ist, dass nach dem Schwarzen Tod es über 300, 400 Jahre immer wieder zu Ausbrüchen kam. Das heißt, es kam immer wieder zu Pestausbrüchen. Wir haben ungefähr bis zu 7000 unterschiedlicher dokumentierter Pestausbrüche im Prinzip dann im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Da sieht man hier im Prinzip in ganz Westeuropa und auch Nordafrika und Zentralasien wahrscheinlich sind nur einige bekannte Ausbrüche hier. Das heißt, die Pest war über Jahrhunderte dann immer wieder da. Und wir haben uns dann so Fragen gestellt, wie zum Beispiel, waren das dann immer wieder neue Pesterreger, die von Asien zum Beispiel nach Europa kamen? Weil heute haben wir bei uns in Zentraleuropa kein Nagetier, in dem man die Pest findet. Ja, es gibt sozusagen kein sogenanntes Reservoir. Das heißt, Gab es im Mittelalter ein Reservoir? Das heißt, hat sich hier vielleicht eine Tierpopulation etabliert, zum Beispiel die Ratte, wird immer wieder angenommen, Rattus rattus, das heißt, die Hausratte war vielleicht ein Reservoir und dort hat sich der Erreger ausgebreitet, oder kam sie immer wieder neu nach Europa rein? Und um solche Fragen zu beantworten, haben wir dann in den letzten Jahren jede Menge unterschiedlicher Pestgräber aus dem Prinzip ganz Europa, zum Teil aus Osteuropa zusammengetragen und haben aus denen diese Genome rekonstruiert. Und jetzt haben wir ein bisschen reingezoomt im Prinzip in den Familienstammbaum. Das heißt, wir haben hier wieder diese vier Hauptäste dieses Familienstammbaums. Hier ist der Schwarze Tod. Also das ist quasi von 1348 aus London. Und das erste Genom, was ich jetzt in den Stammbaum reingebe, stammt wahrscheinlich von der Zeit vor 1348 und interessanterweise aus dieser Region hier aus Osteuropa. Hier wäre die Halbinsel Krim wieder. Und das fällt hierhin im Stammbaum. Das fällt basal zu im Prinzip dem Schwarzen Tod. Das heißt, es hat eine Mutation weniger als der Schwarze Tod. Und das macht vielleicht auch Sinn, weil wir kennen aus historischen Ereignissen oder aus den historischen Zeugnissen ja diese Rekonstruktion, dass es aus Osteuropa über die Krim nach Europa kam und das würde im Prinzip hierdurch auch bestätigt werden. Wir haben jetzt dann noch eine ganze Reihe von Genomen rekonstruiert aus der Zeit des Schwarzen Todes, aus diesen 5 Jahren, wo die Hälfte der Europäer, ungefähr 50 Millionen Menschen, dieser Krankheit zum Opfer gefallen sind. Und wenn ich die jetzt in den Stammbaum packe, dann werden Sie es vielleicht gar nicht sehen, die fallen nämlich alle hierhin, ja, dahin, an die gleiche Stelle. Und das ist sehr interessant, die sind alle identisch. Das heißt, wir haben im Prinzip aus Spanien, aus Frankreich, aus Deutschland und aus Großbritannien Pesterreger aus der Zeit des Schwarzen Todes und die sind hundertprozentig im gesamten Genom identisch. Das heißt, es war ein Klon, ja, sozusagen ein bakterieller Klon, Bakterien kopieren sich ja, sind ja klonal, der sich dort in Europa über diese 5 Jahre ausgebreitet hat und quasi diese ganzen Menschen das Leben gekostet hat. Das ist keine einzige Mutation in dieser Zeit entstanden, was wirklich auch verrückt ist. Also das sozusagen aus mikrobieller Sicht kann man sich das kaum vorstellen, aber das ist halt auch das, was wir finden. Und was auch interessant ist, dass der Schwarze Tod selbst keine einzige abgeleitete Mutation hat. Das heißt, er hat kein Gen, er hat keine Stelle im Genom, was wir nicht in einem quasi der daraus entstehenden Töchter finden. Das heißt, er hat sozusagen nichts Besonderes. Der Schwarze Tod selbst ist einfach nur ein Pesterreger, die Mutter der meisten heutigen Erreger und hat sozusagen keine besondere Eigenschaft, hat keine besondere Biologie. Was im Prinzip auch bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hätten wir auch die Erreger aus dem Grand Canyon oder die Erreger aus Madagaskar, wenn ich die nehmen würde und katapultiere die zurück in die Zeit, ins quasi 14. Jahrhundert, würden die wieder die gleiche Pandemie verursachen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen beängstigend, dieser Gedanke, dass im Prinzip dieser Erreger, den Sie dort im Grand Canyon in den Eichhörnchen finden, der gleiche Erreger ist, der 50 Millionen Menschen umgebracht hat im Mittelalter. Also es hat sich, wie gesagt, nur sehr wenig verändert und er hat keine eigenen abgeleiteten Positionen. Dann können wir jetzt im Prinzip sehen, was passiert dann im späten 14. Jahrhundert. Da sehen wir hier eine Reihe von Erregern, die sind aus dem späten 14. Jahrhundert. Die sind dann im Prinzip wie so Perlen auf dieser Kette hier, wo wir im Prinzip sehen, dass sich der Erreger scheinbar dann doch langsam im Laufe der Jahrzehnte verändert, was auch Sinn macht, weil einfach Mutationen entstehen, die aber alle in diese Richtung gehen. Das ist dann auch der Erreger, der die dritte Pandemie verursacht. Und wenn wir jetzt vom 15. bis ins 18. Jahrhundert uns die Erreger angucken, dann fallen die alle auf einen eigenen Zweig. Das heißt, das sind die europäischen Stämme nach dem 14. Jahrhundert. Und das ist auch interessant, weil es bedeutet im Prinzip, dass der Erreger sich hier in Europa verändert, aber auch hier bleibt, weil das sind die Stämme, die wir heute quasi im Rest der Welt finden. Aber diese Linie hier, die ist ausgestorben, die gibt es heute nicht mehr. Das heißt, die Krankheit etabliert sich hier, ist über Jahrhunderte da und dann verschwindet sie wieder. Aber wir finden quasi keinen Erreger quasi irgendwo in Europa, der irgendwo hier reinfällt in die heutigen Stämme, die wir in Asien finden. Was im Prinzip bedeutet, der Erreger ist nicht wieder hierher gekommen. Das ist der gleiche, der dort wahrscheinlich aus quasi Kaffa, aus der Krim in den Mittelmeerraum kam, den Schwarzen Tod verursacht hat, sich dann hier weiter verändert, aber da kommt kein neuer dazu. Das ist sozusagen der alte. Der bleibt hier, das heißt, hier muss ein Reservoir etabliert werden. Das heißt, wir können hier im Prinzip die Geschichte rekonstruieren, dass im 14. Jahrhundert kommt der Erreger wahrscheinlich über die Krim, die Geschichte scheint wirklich wahr zu sein, zumindest lässt sich molekular belegen, kommt der Erreger nach Westeuropa, verbreitet sich hier. Im späten 14. Jahrhundert breitet er sich wieder Richtung Osteuropa aus. Da haben wir hier im Prinzip diese abgeleiteten Erreger, die dann wieder so aussehen wie später dann die dritte Pandemie und scheint sich dann hier wieder in Richtung Zentralasien auszubreiten, um dann im 19. Jahrhundert diese dritte Pandemie zu verursachen, wo er dann weltweit verbreitet wird. Das heißt, der Schwarze Tod ist nicht nur, dieses Genom des Schwarzen Todes, dieser Erreger ist nicht nur der, der den Schwarzen Tod selbst verursacht und dann über Jahrhunderte in Europa bleibt, Er verändert sich hier auch in Europa, der Erreger, und geht zurück nach Asien, um dann die dritte Pandemie 300 Jahre später zu verursachen. Ja? Also das heißt, der Erreger der dritten Pandemie, der eigentlich aus Hongkong sich in der Welt verbreitet, hat irgendwann in seiner Vergangenheit mal relativ viel Zeit in Europa verbracht und hat sich hier wahrscheinlich entwickelt. Jetzt habe ich viel über den Schwarzen Tod geredet. Wir haben natürlich auch die anderen Pandemien, mit denen haben wir uns auch beschäftigt. Wir haben uns zum Beispiel auch die Justinianische Pest angeschaut. Die Justinianische Pest selbst lässt sich aus historischen Quellen auch relativ gut rekonstruieren. Das heißt, da gibt es sehr viele Aufzeichnungen aus der Zeit, aus dem Römischen Reich, noch aus dem späten Römischen Reich bzw. Oströmischen Reich. Die hat sich wahrscheinlich von Ägypten über das Mittelmeer verbreitet. Wir haben dann auch in jeder Menge Skeletten aus dieser Zeit, aus dieser Region geschaut und wir den Erreger finden. Interessanterweise haben wir ihn nirgendwo im Römischen Reich gefunden, sondern spannenderweise haben wir ihn in der Nähe von München gefunden. Das war eigentlich eine große Überraschung. Das heißt, man muss es jetzt eigentlich nicht die Justinianische Pest nennen, sondern die Alemannische Pest. Also hieß im Prinzip diese Population damals in mehr oder weniger Zeit. Und ich habe jetzt einen Doktoranden, der hat sich jetzt noch intensiver damit beschäftigt. Der hat jetzt relativ vielen, und also hier der Bodensee, hier ist Starnberger See, das heißt hier in München in jeder Menge unterschiedlicher Fundstellen hat er den Erreger gefunden, aber er hat ihn auch in Spanien nachweisen können, in Frankreich und auch in England. Das heißt, jetzt können wir wieder gucken, wie sieht die Justinianische Pest aus im Familienstammbuch der Pest, und die fällt natürlich nicht mit dem Schwarzen Tod, würde man auch nicht erwarten, sondern die fällt hierhin auf einen eigenen Ast, der allerdings ausgestorben ist. Das heißt, die Justinianische Pest beginnt im 6. Jahrhundert, über 200 Jahre scheint sie dort zu sein. Der verändert sich leicht, der Erreger, aber es ist alles relativ ähnlich. Die sehen alle fast gleich aus, sie sind alle fast identisch. Und dann verschwindet er und er hinterlässt auch keine Verwandten. Das heißt, dieser Erreger ist heutzutage ausgestorben. Jetzt eine große Frage, die uns natürlich jetzt umgetrieben hat, ist, okay, wir haben jetzt den Erreger rekonstruiert vom 6. Jahrhundert, wir haben den aus dem Schwarzen Tod, wir haben relativ viel Geschichte über diese 1500 Jahre Pest rekonstruieren können, aber eine Frage, die uns natürlich die ganze Zeit umgetrieben hat, ist, gab es vorher schon Pest? Ja, was war mit diesen früheren Ausbrüchen, die Pest von Athen, die Antoninische Pest, das heißt, gab es schon Pest vor der ersten Pandemie? Und um jetzt dieser Frage nachzugehen, haben wir ein größeres Problem, und das Problem besteht darin, dass wenn ich einen Historiker habe, der mir sagt, die Leute sind wahrscheinlich an der Pest gestorben, dann weiß ich, ich muss nach Pest gucken. Wenn ich jetzt aber keine Ahnung habe, was der Erreger war, war das jetzt Pocken, war das Pest, war das Lepra, war das Tuberkulose, was eine andere Krankheit, dann weiß ich sozusagen gar nicht, nach was ich gucken soll, und wenn ich nicht weiß, nach was ich gucken soll, dann kann ich nicht angeln, weil ich kann nur angeln, wenn ich einen richtigen Köder habe. Und in dem Fall habe ich keinen Köder, weil ich nicht weiß, nach was ich gucken soll. Ich könnte natürlich immer nach Pest gucken, aber dann verpasse ich vielleicht die wirklich wichtigen Krankheitserreger. Das heißt, wir müssten irgendwie eine Methode finden, die einmal natürlich nach einer Nadel im Heuhaufen sucht, aber gleichzeitig auch nach allem schauen kann und nicht nur nach der einen Krankheit. Und da haben wir jetzt eine Methode entwickelt, die beruht auf sogenannter Shotgun-Sequenzierung. Das heißt, was wir jetzt einfach machen, ist, wir nehmen alle DNA-Sequenzen, die wir aus dem Skelett rausbekommen, und schauen uns für jede DNA-Sequenz an, von welchem Erreger stammt sie. Klingt sehr trivial. Das Problem ist nur, dass die Computerleistung sich über die letzten 20, 30 Jahre jedes Jahr verdoppelt hat. Aber ich habe ihm ja gesagt, die Sequenzierleistung der Maschinen hat sich verhundertmillionenfacht. Was im Prinzip bedeutet, die Computer sind nicht schnell genug, um diese Daten, die aus diesen Maschinen rauskommen, zu analysieren. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, so ein Datensatz, den so eine Maschine produziert, wenn man den klassischen Algorithmus nimmt, BLAST heißt der, um solche DNA-Sequenzen zuzuordnen, würde das ungefähr anderthalb Jahre dauern. Ja, um so einen Datensatz zu analysieren. Ja, und das hat jetzt kein Doktorand Zeit, wenn er viele Proben hat, sich dann da 10 Jahre hinzusetzen und zu warten, bis der Computer fertig gerechnet hat. Das heißt, wir mussten neue Algorithmen entwickeln, und zum Glück haben wir tolle Bioinformatiker bei uns in der Gruppe, wie Alexander Herbig zum Beispiel, der zusammen mit Daniel Husson von der Universität Tübingen einen Algorithmus entwickelt hat, der heißt MOLD. Und dieser MOLD-Algorithmus, will ich nicht im Detail drauf angehen, der nimmt im Prinzip die Sequenzen aus dieser Maschine, vergleicht die mit einer Datenbank und ordnet die zu, und der ist ungefähr 200 bis 300 Mal schneller wie die Standard-Algorithmen, die wir vorher hatten. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr anderthalb Jahre warten, sondern wir müssen nur einen Tag warten. Also er kann ungefähr 1 Milliarde DNA-Sequenzen in 24 Stunden analysieren, und das ist sehr, sehr schnell. Und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, dann nehmen wir mal einen Doktoranden, der setzt sich einfach mal dran. Oh, das war ein Postdoc hier, Felix, und der hat sich dann einfach mal alle Proben, die wir haben bei uns im Labor, angeschaut. Wir haben 4000 ungefähr Skelette, von denen wir DNA haben. Das war jetzt noch ein früherer Datensatz, jetzt haben wir uns noch 3000. Und der hat dann 130 Pathogene in denen gefunden. Dann kriegt man so eine Analyse, sieht dann so aus, das sind die Proben, das heißt, jede Reihe hier ist eine Probe, die stammen jetzt in dem Fall nur aus der Bronzezeit und aus der Steinzeit. Das sind die Pathogene. Wenn man hier einen roten Hit hat, dann ist es ein sehr guter Hit. Wenn man was Blaues hat, dann ist es nicht so gut. Und er hat sich das dann einfach angeguckt und hat interessanterweise gesehen, Die zweite Reihe hier ist die Pest. Und wir haben eine Reihe von Individuen hier, die sind rot. Das heißt, die sind wahrscheinlich positiv für die Pest. Die stammen aber aus der Bronzezeit und aus der Steinzeit. Ja, und das war für uns natürlich eine große Überraschung. So, Steinzeit, Pest, viel zu früh eigentlich für die Pest. Und mittlerweile haben wir das intensiv betrieben. Auch andere Kollegen aus Kopenhagen haben das gezeigt. Die haben hier im Altaigebirge aus dieser Zeit, vor ungefähr 4.000 bis 5.000 Jahren, Pesterreger gefunden. Wir waren in der Lage, die Pest zu rekonstruieren aus Westeurasien, das heißt hier aus der Augsburg-Region, das ist im Baltikum, und aus der südrussischen Steppe. Ja? Und die älteste hier ist ungefähr 5.200 Jahre oder so. Also das heißt sehr, sehr alte Pesterreger, wo wir gesamte Genome haben rekonstruieren können aus dieser sehr frühen Zeit der Menschheitsgeschichte. Jetzt können wir hier auch wieder einen Familienstammbaum bauen. Jetzt hatten wir hier die Justinianische Pest, hier haben wir den Schwarzen Tod und hier haben wir jetzt die Steinzeitpest. Ja? Und die Steinzeitpest sieht man, die fällt eigentlich außerhalb des Stammbaums. Ja? Die zweigt sich quasi ab, bevor sich die alle aufzweigen. Vor ungefähr 5.500 Jahren gehen die Familien quasi unterschiedlicher Wege. Das heißt, das ist die Steinzeitpestfamilie und das ist quasi der heutige Erreger, den wir heute noch auf der Welt finden. Man kann jetzt dann auch die Ausbreitung rekonstruieren, weil das ist der älteste, das ist der jüngste und man sieht, die sind so wie so Perlen an einer Kette und dann kann man die im Prinzip verbinden, kann jetzt sagen, okay, das ist der älteste, aus dem entsteht der, aber auch der und aus der 3 entsteht die 4 und aus der 4 entsteht die 5 und aus der 5 die 6 und aus der 6 entsteht die 7. Ja? Jetzt habe ich diese Pfeile da auf der Karte und sie denken, was will er uns jetzt sagen mit diesen Pfeilen, völlig verrückt. Das ist quasi die Ausbreitungsrekonstruktion und wenn ich jetzt nur die Erreger hätte und hätte dieses Muster hier gefunden, das hätte quasi nichts bedeutet, da hätte ich wahrscheinlich noch nie irgendwie einen Aufsatz oder sowas drüber geschrieben. Interessanterweise ist aber dieses Muster nicht nur im Pathogen zu finden, sondern auch bei den Menschen. Und zwar normalerweise halte ich auch immer sehr gerne Vorträge über genetische Geschichte und da haben wir in den letzten Jahren eine riesige Entdeckung gemacht. Und diese Entdeckung war, dass vor 4.500 bis 4.800 Jahren es zu einer massiven Einwanderung nach Europa kam. Das heißt, wir haben zwei große Einwanderungen nach Europa. Die erste kam mit dem Ackerbau vor ungefähr 7.000 bis 8.000 Jahren, also in die Region hier vor ungefähr 7.500 Jahren. Und die zweite große Einwanderung beginnt vor 5.000 Jahren, kommt in diese Region hier vor ungefähr 4.800 Jahren. Und die kommt in einer Population, die heißt in dieser Region Yamnaya, die heißt bei uns Schnurkeramik. Früher hat man sie auch Streitaxtkultur genannt. Die Nazis haben daraus die Arier gemacht. Das heißt, da kamen Menschen, das hat man schon in der Archäologie sehr früh gesehen, dass es da zu Veränderungen kam. Das ist der Beginn der Bronzezeit in Osteuropa. Da kommen Menschen mit Pferden, mit Rad, mit Wagen, mit indoeuropäischen Sprachen wahrscheinlich. Das heißt, eine neue Population breitet sich hier aus und die beginnt sich von hier in alle Richtungen auszubreiten. Also nach Osten, nach Westen. Und interessanterweise vor 3.600 Jahren sieht man sogar wieder eine Ausbreitung dann von Mitteleuropa in im Prinzip die zentralasiatische Steppe. Und das ist im Prinzip das Muster, was wir bei den Menschen finden, das heißt die Verwandtschaftsverhältnisse der Menschen. Und wie ich das gerade schon gezeigt habe, das sieht genauso aus bei den Krankheitserregern. Und die sind aus derselben Zeit. Das heißt, es scheint so, als ob diese Menschen, die sich dort ausbreiten, aus dieser Region diesen Steinzeitpesterreger mitnehmen. Ja, der breitet sich mit den Menschen aus. Und das ist was wir eigentlich in späterer Zeit so nicht finden. Ja, weil normalerweise ist das ja eine Krankheit, die in Nagetierreservoiren zu finden ist. Das heißt, entweder haben diese Menschen die Nagetiere mitgenommen oder dieser Erreger ist ein anderer Erreger. Das ist sozusagen nicht so wie unser Nagetiererreger, sondern ist irgendwie eine andere Krankheit. Und was jetzt auch noch dazu kommt, wenn wir uns das Genom angucken, dann fehlt in einem der Plasmide ein riesiges Stück in dem Steinzeiterreger. Das heißt, grau, das ist der heutige Pesterreger, das sind die Steinzeitpesterreger und hier ist einfach eine große Lücke, da fehlt ein Stück. Und dieses Stück, was da drin fehlt, ist nicht irgendein Stück, das ist genau das Stück, was wichtig ist, damit der Erreger vom Floh übertragen wird. Das heißt, dieser Erreger kann nicht von Flöhen übertragen werden, weil er entweder den Floh umbringt, weil er keinen Biofilm verursacht oder selbst vom Floh verdaut wird. Das heißt, das ist sozusagen der hat sozusagen noch nicht die Gene, die notwendig sind, um vom Flöhen übertragen zu werden. Das heißt, das war im Prinzip kein Beulenpesterreger. Es könnte ein septischer Erreger sein, aber irgendwie muss uns Blut kommen, wir wissen nicht wie. Die Menschen sind dran gestorben, sie haben den Erreger, sie sind tot, ja, das können wir auf alle Fälle sagen. Das heißt, er hat den Weg ins Blut gefunden, aber wie ist er ins Blut gekommen? Und die einzige Möglichkeit, die wir im Moment sehen, ist eigentlich, dass ein Lungenpesterreger war. Das heißt, dass sie über Tröpfcheninfektionen verbreitet wurde. Auch wenn das heute sehr selten ist, war das vielleicht in der Steinzeit nicht so. Und es hat sich im Prinzip vielleicht die Menschen, die im Wagen zusammengesessen haben und in ihrem kleinen Zelt, hat sich vielleicht der Erreger viel schneller ausgebreitet. Wir haben mittlerweile auch einen Erreger, das ist jetzt die letzte Folie, der ist 4.000 Jahre alt. Der ist auch aus dieser Region hier im Süden von Russland, von der Wolga und ist auch aus der Bronzezeit. Und interessanterweise fällt der im Familienstammbaum aber jetzt nicht auf diesen Steinzeitast, sondern der fällt auf den Ast, der auch zu den anderen heutigen Erregern führt. Und wenn wir uns dessen Genom anschauen, dann hat er diesen Abschnitt hier in grün, man sieht das, das ist da, und er hat auch all die anderen Gene, die notwendig sind für Beulenpest. Ja, die sind sozusagen alle in dieser Zeit hier entstanden, nachdem sich dieser Steinzeiterreger von dem heutigen Pesterreger auftrennt, vor ungefähr 5.500 Jahren bis dann 4.000 Jahren, sind all diese Mutationen entstanden. All die sogenannten Adaptionen, dieser ganze Mechanismus im Prinzip, diese Übertragung durch die Flöhe, der ist schon 4.000 Jahre alt. Was für mich sehr erstaunlich ist, dass im Prinzip dieser Mechanismus relativ schnell entstanden ist, sich dann auch eigentlich nicht mehr verändert hat in den letzten 4.000 Jahren. Das heißt, dieser Erreger hier für 4.000 Jahren ist im Prinzip der Pesterreger, wie wir ihn heute auch haben. Können wir zumindest so sagen und so zeigen. Ja. Und interessant ist natürlich auch, der Steinzeitpesterreger verschwindet, das heißt, der stirbt aus, den gibt es heute nicht mehr. Wohingegen natürlich dieser, der dann vor 4.000 Jahren wahrscheinlich entsteht oder vielleicht ein bisschen früher, sich ausbreitet und wir ihn natürlich heute auf der ganzen Welt finden. Das heißt, wir könnten wirklich die ganze Evolution des Erregers und dieses Übertragungsmechanismus über die letzten 5.000 Jahre mithilfe dieser alten DNA rekonstruieren. Ja, damit zusammenfassend, was wir jetzt sagen können ist, der Ursprung der Pest ist im späten Neolithikum, das heißt, die Pest ist sehr, sehr alt, also war schon sehr, sehr früh da. Passte sich im Laufe der Jahrtausende an die Flöhe als Überträger an, das heißt, dieser ganze Übertragungsmechanismus, wir können wirklich in situ sehen, wie er entsteht, das ist sehr spannend, das haben wir im Prinzip so bei Krankheitserregern natürlich vorher noch nicht gesehen. Die Mutationsrate der Erreger ist viel höher, als man zuvor angenommen hat. Das heißt, man hat zuvor so ungefähr geschätzt, wie schnell die sich im Laufe der Zeit verändern. Man wusste es natürlich nicht. Jetzt haben wir im Prinzip die alten Erreger. Die haben eine Radiokarbon-Datierung. Das heißt, die haben quasi einen Zeitpunkt, an dem die Person gestorben ist. Das heißt, wir wissen, wie alt der Erreger war und können dann wirklich rekonstruieren, wie schnell der sich im Laufe der Zeit verändert. Und das ist eine wichtige Information, um die quasi Geschichte dieses Erregers zu rekonstruieren. Es sieht so aus, als ob es in Europa Pestreservoire gab. Das heißt, auch wenn wir sie heute nicht mehr haben, gab es in der Vergangenheit Nagetierpopulationen, die als Reservoir für die Pest gedient haben. Welche Art ist unbekannt. Wir können auch sagen, dass diese Linie 1, die im Prinzip dann auch die dritte Pandemie verursacht, den Ursprung in Europa hat und diese dritte Pandemie die Hongkong-Pest verursacht. Wir sehen eine hohe Mobilität der Pesterreger. Das war vielleicht keine so große Überraschung, weil wir es natürlich auch im Mittelalter sehen. Und wir sehen, dass es wahrscheinlich dann durch Menschen beschleunigt wurde, wahrscheinlich dann Radwagen, natürlich später Schiffe und mit im Prinzip dieser technischen Revolution haben sich die Erreger natürlich dann auch sehr gut ausbreiten können. Und wie gesagt, die früheste Beulenpest, die wir jetzt haben, also der früheste wirklich Yersinia pestis Erreger, so wie wir ihn heute kennen, stammt aus der Bronzezeit, ungefähr 4.000 Jahre alt. Ja, damit danke ich natürlich meinen Mitarbeitern, vor allem Kirsti, Alexander als Gruppenleiter, Maria, Marcel, Aida und Michal als Doktoranden. Maria ist mittlerweile schon Postdoc. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Und falls Sie noch etwas nachlesen möchten, mache ich ein bisschen Eigenwerbung. Mein Buch kommt in drei Monaten raus, 22. Februar. Nicht mehr rechtzeitig für Weihnachten, aber vielleicht hat der ein oder andere nächstes Jahr Geburtstag. Da kann man sich das auch angucken. Damit danke ich Ihnen für meine Aufmerksamkeit.